morgen hergefahren sind. So, okay. Da war überall schön der Raureif und manchmal hat der blaue Himmel durchgeblitzt, nicht überall, aber dann doch. Und das ist einfach traumhaft. Von daher könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, dass ich euch in eine Umgebung mit so schätzungsweise 35 Grad glühend heißer Sonne entführe. Merkt ihr, wie der Schweiß rinnt? Jesus sitzt da am Brunnen, den Jakob gegraben hat. Seine Jünger waren Essen holen. Und da ist eine Frau, die kommt da mitten in der Mittagssonne und will Wasser. Und Jesus sagt zu ihr, nachzulesen in Johannes 4, Vers 7, bitte, gib mir zu trinken. Wie oft hast du schon zu Jesus gesagt, bitte, gib mir zu trinken? Wir haben doch alle einen bestimmten Lebensdurst in uns, oder? Wie oft sind wir vom Leben auch ausgedörrt? Schwer vorzustellen, wenn es draußen so kalt ist, ja? Aber das ist das Leben. Dann sind wir manchmal auch gar nicht fähig, uns selbst irgendwie Erfrischung zu geben. Haben vielleicht irgendein Handicap oder irgendwie klappt es nicht. Und dann ist es so schön, wenn wir zu jemandem sagen dürfen, bitte gib mir zu trinken. Hier sagt das Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen. Zwischen 1874 und 1917 hat in England der berühmte baptistische evangelistische Prediger Oswald Chambers gelebt. Er ist nur 43 Jahre alt geworden. Schade, denn er hat uns viel, viel Gutes hinterlassen. Und eins, das er uns hinterlassen hat, ist dieses Andachtsbuch, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Es ist zum ersten Mal erschienen, nachdem er schon gestorben ist. Also wie gesagt, er ist 1917 in Kairo gestorben. In Aberdeen ist er geboren. Und kurz nach seinem Tod, 3 Jahre nach seinem Tod, so, ich bin jetzt auf irgendeine Taste gekommen. Und hier ist was geschlossen worden. Das ist nicht so gut, weil dann habe ich meine Notizen nicht. Wir schauen mal, dass ich das ganz schnell wieder reinkriege. Sonst muss ich ohne Notizen weiter predigen. Vielleicht will das Gott so. Kann auch sein. Habe ich Glauben? Ihr braucht mal WLAN hier, weil ich glaube, wenn mein Ding vom WLAN weggeht, dann kriege ich das noch so schnell nicht wieder rein. Ah, gib mir eine Minute. Vorhat. Und Oswald Chambers hat unter anderem dieses Buch geschrieben. Er hat über 30 Bücher veröffentlicht, beziehungsweise Mann hat sie für ihn veröffentlicht. Und es ist doch wieder da. Was auch immer da geschehen ist. Vielleicht wollte Gott nur meinen Glauben prüfen. Und wie gesagt, viele haben, also es wurden seine Predigten mit Steno mitgeschrieben und dann oft veröffentlicht. Und das sind seine Bücher herausgekommen. Aber zu diesem Thema, gib du mir, bitte gib du mir zu trinken, hat er in diesem Andachtsbuch gestern ein paar Gedanken gehabt. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich hatte plötzlich einen Impuls, nimm dir dieses Buch und guck nach, was heute drinnen steht. Und das will ich euch vorlesen. Es sind nur ein paar kurze Gedanken, also vom 18. Januar. Da steht, gib mir zu trinken. Johannes 4, Vers 10. Wie viele von uns hängen sich an Jesus Christus und löschen ihren eigenen Durst, während sie doch ihn zufriedenstellen sollten? Wir sollten uns überströmen und uns geben bis zum Letzten, anstatt aus ihm zu schöpfen, damit wir befriedigt werden. Ihr werdet meine Zeugen sein, das bedeutet ein Leben in unbefleckter, kompromissloser, unbestechlicher Hingabe an den Herrn Jesus, eine Befriedigung für ihn, wo immer er uns auch hinstellt. Das ist mal ein ganz anderer Gedanke. Ja, es ist uns nahe, auch zu Jesus zu sagen, gib du mir zu trinken. Aber wollen wir heute mal den Gedanken zulassen, dass Jesus nicht nur zu der Frau am Jakobsbrunnen, sondern auch zu dir und zu mir sagt, Gerhard, gib du mir zu trinken. Ja, aber Gott, Jesus hätte auch das nicht gebraucht. Er sagt hinterher zu der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du wüsstest, wer dich fragt, dann würdest du ihn bitten, denn er kann dir lebendiges Wasser geben, was dir niemals dürst. Und trotzdem sagt er, gib du mir zu trinken. Ich finde das einen hochinteressanten Gedanken. Oswald Chambers ist ja als achtes von 9 Kindern geboren. Seine Eltern haben sich bei Spurgeon bekehrt. Also da war Grundlage da, so sage ich mal. Tiefes Verstehen. Und er hat so unendlich viele schöne Zitate oder Sprüche uns hinterlassen. Und ich möchte euch, das ist ein Abschweifen von dem Kerngedanken meiner Predigt, aber ich fand das so schön, habe gesagt, ich muss euch ein paar Zitate heute sagen. Ja? Achte darauf, nicht dem nachzuhängen, was du einmal warst, wenn Gott dich so ausgestalten will, wie du noch nie warst. Ich lese es nochmal, es ist schwer zu verstehen. Achte darauf, nicht dem nachzuhängen, was du einmal warst, wenn Gott dich so gestalten will, wie du noch nie warst. Ein weiteres. Auch was wir von Gott bekommen, müssen wir ihm zur Verfügung stellen. Oder beten heißt nicht, Dinge von Gott zu bekommen. Das ist nur der erste Anfang. Beten heißt, in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Schwer verständlich alles, aber trifft es. Ein weiteres Zitat, dass Gott uns rettet, dafür können wir nichts tun. Aber wir müssen etwas tun, damit man es erkennt. Das Letzte, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, war nicht die Welt zu retten, sondern der Welt zu sagen, dass sie schon gerettet ist. Du bist ein Teil von Gottes Schöpfung, also lass Jesus Christus, dieses Stück Schöpfung, dich gut und heil machen. Geht's euch auch so, das erfrischt? So mich erfrischt das. Halten mich meine Bemühungen, besser zu werden, davon ab, für Gott brauchbarer zu werden? Wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott will, dann befähigt er uns nicht, es zu tun. Dann lässt er seine ganze Macht über uns hereinbrechen. Das muss ich auch nochmal lesen. Wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott will, dann befähigt er uns nicht, es zu tun, sondern er lässt seine ganze Macht durch uns hereinbrechen. Und ein letztes, wir können wunderbar in unserem eigenen frommen Umfeld leben, solange Gott uns nicht stört. Vielleicht musst du über den einen oder anderen Vers nachdenken. Ich habe sie euch aufgeschrieben. Ihr könnt sie verteilen und vielleicht als Lesezeichen benutzen oder irgendwo hinlegen, wo ihr mal öfter drüber nachdenken könnt. In Lukas 19, Vers 13 wird eine Geschichte beschrieben, dass jemand etwas Gewaltiges in Empfang nehmen soll. Er soll eingesetzt werden als Herrscher über ein Königreich. Und bevor er in ein fernes Land zieht, wo diese Einsetzung geschehen soll, ruft er seine Diener zu sich. Es waren 10 Diener und gibt an jedem seiner Diener ein Pfund Silber und sagt zu ihnen, macht was draus. Luther sagt das so schön, handelt, bis ich wiederkomme. Das ist uns eher geläufig. Jeder von uns hat von Gott etwas bekommen, das zu etwas Nütze ist. Und Gott möchte, dass wir das benutzen, um seinen Durst zu stillen. Was möchte denn Gott benutzen? Wie können wir denn Gottes Durst stillen? In Matthäus 28, Vers 18 lesen wir, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Danach dürstet er, dass eine Welt seine Botschaft empfangen kann. Er dürstet danach, dass jeder errettet werden kann. Auch wenn wir wissen, dass es nicht so sein wird, weil einige Menschen in ihrer Entscheidung ja frei sind und Gott ablehnen. Aber es dürstet ihn danach, mehr und mehr Menschen in sein Reich hineinzuholen. Sonst wäre doch sein Leben und sein Sterben umsonst gewesen, oder? Zu Beginn seines Briefes an die Römer, gleich im ersten Kapitel, da sagt der Apostel Paulus uns drei wichtige Gründe, warum er selbst so ein eifriger Prediger des Evangeliums ist. Gründe, die auch mich ermutigen, die auch dich ermutigen können, auch das Evangelium zu verkünden. Er sagt in Vers 14, ich bin ein Schuldner. Und in Vers 15 sagt er, ich bin willig. Und in Vers 16, ich schäme mich nicht. Diese drei Gründe sind deswegen von großer Bedeutung auch in unserer Zeit, weil sie das krasse Gegenteil von der Einstellung vieler Christen in unserer heutigen Gesellschaft sind, in unseren heutigen Gemeinden. Viele Christen sehen Evangelisation als eine Option an, als etwas wie, naja, wie so eine Sonderspende, das machen wir halt auch noch irgendwie für Gott, naja. Paulus sagt, ich bin ein Schuldner, ich bin willig und ich schäme mich nicht. Da spricht etwas heraus wie eine Verpflichtung. Nehmen wir mal an, oder andersrum ausgesagt, wie kommt Paulus dazu, so etwas zu sagen? Paulus lebte in einer Zeit, wo das Römische Reich riesengroß war. Und die meisten Menschen der damaligen Zeit hatten einen Wunsch, einmal im Leben nach Rom. Denn das war so eine gewaltige Stadt mit so viel Schönheit und Pracht und alles, das muss man mal gesehen haben. Ja? So, wie kommt jetzt der Paulus dazu, zu sagen, ich schäme mich nicht, ich bin willig, nach Rom zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen? Es gibt Geschichtsschreiber, zwei Stück an der Zahl, die Paulus persönlich wohl kennengelernt haben und ihn beschreiben. Wisst ihr, wie Paulus aussah? Klein, untersetzt, hässlich. Und er hatte kaum Rhetorik. Also was wir in seinen Briefen lesen, da muss ein genialer Schreiber ihm zur Hand gegangen sein, auch der seine Rhetorik verbessert hat. Aber das sagen Zeitgenossen von ihm über ihn aus. Und wie kommt jetzt so ein Mann auf die Idee, ich bin derjenige, der in Rom das Evangelium verkünden soll, bei all der Pracht? Von sich auf sich betrachtet, auf sich geschaut, Quatsch. Null. Aber Paulus sieht es anders. Er sagt, ich bin ein Schuldner, ich bin willig. Und ich glaube, er will uns damit sagen, das Evangelium zu verkündigen ist eine Schuld für die ganze Welt. Es ist eine Schuld, die ich einlösen muss, die du einlösen solltest. Wenn wir von Schuld sprechen, dann lass uns mal betrachten, wie kann ich schuldig werden? Nehmen wir mal das Beispiel mit Geld. Ich habe mir von jemandem Geld geliehen. Dann bin ich dem das Geld so lange schuldig, bis ich ihm das bis auf den letzten Pfennig wiedergegeben habe. Die andere Seite, es kann sein, dass du dir von jemandem was geliehen hast. Aber aus irgendeinem Grund sagst du, Gerhard, ich würde dir die 1.000 Euro, die Conny mir geliehen hat, gerne geben, dass du sie ihr zurückgibst. Gründe mal dahingestellt. Dann gibst du mir die 1.000 Euro, die du Conny schuldest, und dann bin ich ein Schuldner, weil du hast mir das anvertraut, was du schuldest. Und das greift Paulus hier auf. Er sagt, Gott hat uns etwas anvertraut. Nicht damit wir das Leben schön genießen, sondern wir sind es schuldig, einer verlorenen Welt weiterzugeben. Gib mir zu trinken. Merkt ihr den Zusammenhang? Wenn wir das genau lesen, was Paulus in Römer 1 dann schreibt, dann schreibt er, ich bin ein Schuldner den Griechen und den Nichtgriechen. Damit meint er denen und denen, also allen, allen, die das Evangelium nicht kennen, bin ich ein Schuldner. Wir können das in unendlich vielen Bibelstellen, 1. Korinther 4, Galater 2, 1. Thessalonicher 2, 1. Timotheus 1, Titus 1 und so nachlesen. Ich verzichte darauf, euch das jetzt vorzulesen. Meine Predigt wird eh zu lang. Ja, ich kenne sie schon, ihr noch nicht. Wenn wir sagen, ja, Gerhard, das war der Paulus, aber ich nicht, nee, vielleicht sagst du uns, ja, der Paulus, der guckte den an, der war nix, aber ich bin ja noch 10-mal mehr nichts. Kann sein, dass du so argumentierst. Ich sag dir eins, in Wirklichkeit ist das, wenn wir uns verweigern, Jesus zu trinken zu geben, wenn wir uns verweigern, unsere Schuld gegenüber der Welt einzulösen, purer Stolz. Weil ich könnte ja einen Fehler machen. Ich könnte ja versagen. Und dann geht es gegen mich. Nee, das will ich nicht. Nee. Also werden wir fromm. Fromm heißt nicht erlöst. Wir sind erlöst. Fromm werden wir. Fromm sein in diesem Bereich bedeutet, wir sagen, dann lass uns doch für die Nicht-Erretteten beten. Hört sich toll an, ne? Und dann beten wir, Herr, errette Lauenburg. Weil wir selbst es nicht tun, schieben wir Gott den Auftrag zu. Und wenn es nicht passiert, hat er ja Schuld, ne? Das ist Stolz. Ich muss das mal so hart sagen. Und ich predige nicht euch, ich predige mir. Glaubt mir das. Ja? Da an der Wand hängt eine Jahreslosung, die ich mal für euch gezogen habe und die Conny wunderbar grafisch umgesetzt hat. Was war das für Losung? Conny, lies mal vor. Haben wir doch erlebt auch hier. Ja? Er hat euch beschützt in allen vielen. Ich war so frei und habe am Neujahr nochmal eine Losung für euch gezogen. Ihr habt auch eine gezogen? Gut, dann haben wir mehrere. Ich habe für euch gezogen, vertraut immer auf den Herrn, denn er ist ein ewiger Fels. Mit anderen Worten, das, was er zusagt, das zerbröckelt nicht, das ist nicht wie Sand, das ist felsenfest. Vertraut immer auf den Herrn, denn er ist ein ewiger Fels. Gott, ich vertraue dir, wenn ich unterwegs bin, dein Reich zu bauen, die Schuld zu begleichen, die du mir aufs Herz legst. In den ersten 5 Kapiteln von Jesaja entdecken wir den Jesaja so wie wir, oder nee, ich sag's mal anders, so wie ich oft bin. Da hat der die ganze Welt rangezogen. Hey, du bist schuld. Nee, du bist auch schuld. Und du da auch. Ein Kapitel nach dem anderen hat jeder eine Ohrfeige gekriegt. In Kapitel 6 begegnet er Gott und plötzlich sagt er, ich bin schuld, ich habe Schuld. Und er sagt, ey, ich kann so nicht weiterleben, ich bin unrein. Und ein Engel kommt, nimmt eine Kohle, das ist ein Sinnbild für die Heiligkeit des Herrn, und berührt ihn damit seinen Mund, seine Lippen. Und in dem Augenblick kann Gott ihn begegnen. Und Gott hat kein Problem, er kommt sofort auf den Punkt. Keine langen, ja, jetzt nochmal so und ein bisschen streicheln den Jesaja. Nee, er kommt auf den Punkt und sagt, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Und Paulus, von der Heiligkeit Gottes gepackt, sagt, hier bin ich, sende mich. Jesaja, hier bin ich, sende mich. Wenn Gott uns begegnet, und wir sind doch heute Morgen im Gottesdienst, damit wir eine Begegnung mit Gott haben, oder? Wenn Gott uns begegnet, wenn er uns anspricht, möchte er, dass wir ihm eine Reaktion geben. Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Ich gehe nochmal auf den Jakobus zurück, der sagt im ersten Kapitel in Vers 22, hey, hoch mal, es reicht nicht nur die Botschaft Jesus zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Handelt, bis ich wiederkomme, heißt es in dem Beispiel von dem, der ausgezogen ist und seinen Dienern das Pfund Silber dagelassen hat. Ja, okay, aber ein anderes Beispiel von Jüngern, die was gekriegt haben, sagt, dass der eine gesagt hat, aber du bist ja so ein strenger Herr und bevor ich da irgendwie einen Fehler mache, vergrabe ich das. Wir machen uns so viel Sorgen. Und über unsere Sorgen vergessen wir Gott. Matthäus 6, warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, sie wachsen, aber sie nähen sich keine Kleider. Matthäus 16, Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, ist euer Glaube so klein? Warum sorgt ihr euch um euer Essen? Lukas 12, und wenn eure Sorgen schon in diesen kleinen Dingen nichts bewirken, was nützt es euch, sich um größere Dinge zu sorgen? Größere Dinge, ja, wie soll ich denn ein Verkündiger sein von dir? Lass uns doch lieber Gedanken machen, wie können wir Gottes Durst stillen, dass alle Menschen errettet werden. Conny hat mich kennengelernt, so richtig kennengelernt. Wir kannten uns schon ein paar Jahre früher, aber so richtig kennengelernt, da war ich 15, 16 Jahre alt. Ein Jahr davor, mit 15, war ich so ein stolzer Gockel. Wir haben neu gebaut, eine Kirche, und da, in, also die Kirche war alt, aber wir haben da angebaut und es sollte ein Taufbecken rein. Mein Vater war Pastor und ich habe gesagt, ich bin der Erste, der ins Taufbecken geht. Und die Taufe, so ein wichtiger Bestandteil im Leben eines Christen, war für mich einfach nur ein stolzer Akt. Ich darf der Erste sein im neuen Taufbecken. Gott hat das anders geführt. Ich habe mich auf der grünen Wiese in einem Swimmingpool taufen lassen, weil Gott seinen Finger draufgelegt hat und gesagt, jetzt ist Zeit. Und dann habe ich es getan. Und ein paar Wochen später war ich 6 Wochen während der kompletten Schulferienzeit in Trier und habe bei einer Zeltmission mitgemacht. Zeltmissionen sind aus der Mode gekommen. Jede Zeit hat ihre Methoden, wie man Menschen erreicht. Damals war es eine Zeltmission. Und wir haben dann ein großes Zelt gehabt und haben Trier missioniert. Und es war so, wir hatten 6 Wochen dieses Zelt, war die ganze Zeit da und wir hatten jede Woche einen anderen Evangelisten. Wir waren ungefähr 30 Leute auf der Straße. Und jeden Montag gab es Evangelistenwechsel, wie man so schön sagt. Und am dritten Woche, haben wir alle montags gewartet, dass der kommt und uns teacht, wie es weitergehen soll. Und der kam nicht. Das war entweder, ich konnte es nicht mehr genau recherchieren, der 25. Juli 75 oder der 4. August. Und dann sagte der Leiter von uns, dann nehmen wir uns doch die Zeit und beten. Ja, wenn du evangelisierst, ist immer gut, wenn du daneben auch betest, damit du weißt, wie du den Willen Gottes tun sollst. Und jetzt stellt euch einen Raum vor, in dem ungefähr 30 Leute waren, der aber nur 2,5 Meter breit ist. Könnt ihr euch vorstellen? Der war an die 15 Meter lang. Schlauch, Gang, ja? Und weil das ja unmöglicher Raum ist, hat man auf einer Seite die ganze Wand mit Spiegeln beklebt. Dann sah der doppelt so breit aus. Das war wenigstens optisch so. Aber ein langer Tisch und da saßen wir alle aufgereiht. Und dann haben wir gebetet und dann sind wir auf unsere Knie gegangen. Macht man heute auch viel zu selten, aber wir haben uns hingekniet und haben gebetet. Und dann gucke ich hoch und dann sehe ich in dem Spiegel eine Postkarte und da steht drauf, Jesus braucht dich. Oh, Jesus, du brauchst mich. Hey Jesus, hast du schon gemerkt, ich bin ja hier und ich bin jetzt hier 6 Wochen, du kannst mich voll gebrauchen, Kopf runter und weiter gebetet. Nach einiger Zeit gucke ich wieder hoch und sehe eine zweite Karte da hängen. Da stand drauf, Jesus wartet auf dich. Hä? Aber Jesus, ich habe doch gerade gesagt, hier bin ich. Du hast gesagt, du brauchst mich. Ich habe gesagt, hallo, bin schon längst hier. Bin schon da, wie der Hase sagt, ne? Der Igel. Und plötzlich merke ich, Gott will ja ganz was anderes von mir. Er sagt, ich brauche dich und dann sagt er wartet auf mich. Was will er mir denn sagen? Hey, das, was du tust, jetzt diese 6 Wochen, ist ja schön und gut. Aber ich will, dass du dein Leben danach ausrichtest, dass ich dich gebrauchen kann. Und plötzlich merkt ich, in mir, 15 Jahre, steckt nichts, aber auch gar nichts. Und ich habe den Kopf wieder runter und ich habe nur geheult, weil ich merkte, Gott will mich und ich kann nicht, ich bin nichts. Was ich gedacht habe, war mein Stolz, dass ich was bin. Ich habe geheult. Und irgendwann habe ich mit meinen verheulten Augen nochmal aufgeschaut und ich sehe eine dritte Postkarte und da steht drauf, Jesus gibt Kraft. Eine Woche später habe ich den ersten Menschen in meinem Leben zu Jesus geführt. Ich habe mich gefreut, mehr als der sich bekehrt hat. Hey, eigentlich erzähle ich mit dieser Geschichte mein Leben. Wie oft habe ich zu Jesus gesagt, Herr, was habe ich nicht alles für dich getan? Ich habe viel für ihn getan. Ich habe manchmal viel zu viel selbst gemacht, viel zu viel. Und dann war ich stolz darauf, was ich alles gemacht habe. Und immer wieder hat Gott gesagt, hey, ich warte auf dich. Ich warte, dass du auch mal zu mir kommst, dass ich deine Kraft sein darf, dass ich dein Impuls sein darf, was du machen sollst. Und wenn du schwach bist, bin ich da, ich gebe dir Kraft. Es hat so lange gebraucht. Und ganz habe ich es immer noch nicht begriffen, was Jesus mir da sagen wollte. Eine alte Frau hat mal gesagt, und ich greife das für mich auf, ich bin nicht müd noch matt. Ich folge Jesus schon so lange nach. Niemand versprach mir, der Weg würde leicht sein. Doch meine Kraft, sie kommt nur allein von dir, Herr. Ich habe überlegt, ob ich euch das vorsinge. Ich habe es sein gelassen. Immer wieder habe ich gedacht, aufgrund meiner Berufung, das war meine Berufung, die ich euch gerade erzählt habe. Und ich habe einige gehabt, die gesagt haben, vergiss es, das ist keine Berufung. Aber für mich war es meine Berufung. Und immer wieder habe ich gedacht, aufgrund dieser Berufung müsste ich Leistung bringen. Bis sich Gott irgendwann mal in meinem Leben mir als sein Vater gezeigt hat. Und bis er mir gezeigt hat, wie er sich als Papa über mich freut und warum er mich so gerne gebrauchen will. Gott ist auch dein Papa. Warum freut er sich über dich? Soll ich es dir sagen? Er freut sich über dich, weil du sein Kind bist. Er freut sich über dich, weil du den Lügen des Satans über dein Leben nicht geglaubt hast. Und er freut sich über dein Herz. Er freut sich über die Sehnsucht in dir nach ihm. Und er freut sich, dass du Weisung bei ihm suchst. Er freut sich, dass du an eine Zukunft mit ihm glaubst. Und er freut sich über deine Treue und über deine Dankbarkeit. Und er freut sich, dich belohnen zu dürfen. Gott fragt dich heute, was ist dir wichtig? Und er ruft dir zu, ich brauche dich. Ich warte auf dich. Und ich gebe dir Kraft. Ich finde, er hat eine Antwort verdient. Amen.